Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich bringe euch die Predigt heute Morgen aus dem 1. Korintherbrief, das erste Kapitel, die ersten 9 Verse. 1. Korinther 1, die Verse 1 bis 9. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wann warst du zum letzten Mal so richtig dankbar? Wann hast du zum letzten Mal was bekommen? Wann ist zum letzten Mal was passiert, das dich zur tiefer, wirklicher Dankbarkeit geführt hat? Ich glaube, wir Christen sind oft viel zu undankbar. Ja, in unseren Gebeten kommt Dankbarkeit vor. Wir danken Gott vor dem Essen für den reich gedeckten Tisch. Wir danken Gott im Gottesdienst für die erhörten Bittanliegen der letzten Wochen. Aber viel zu oft vergessen wir, dankbar zu sein für das Wichtigste und Größte, was uns gegeben wurde. Wir vergessen, für das Reichtum zu danken, das uns in Christus geschenkt ist. Und dabei haben wir allen Grund zur Dankbarkeit, weil uns die Gnade Gottes zuteil geworden ist. Wir vergessen aber so oft genau dafür zu danken. Paulus weist uns hier mit diesem Gebet in den Versen 4 bis 9, das wir eben gelesen haben, genau darauf hin. Er macht uns vor, wie es eigentlich geht. Bevor wir uns gleich dieses Dankgebet anschauen, wollen wir aber noch kurz die ersten 3 Verse anschauen. Paulus schreibt hier an die Christen in Korinth, beginnt, stellt sich vor und unterstreicht mit dieser Vorstellung seine Autorität. Ja, er sagt, Jesus selbst hat mich zum Apostel ernannt und weil ich direkt von Jesus komme, ist das, was ich euch zu sagen habe, wichtig. Und gleichzeitig, sagt Paulus, weist meine Berufung als Apostel in allererster Linie auf Jesus selbst hin. Es geht hier nicht um mich, es geht um Jesus. Und dass Jesus das Zentrale hier in diesen 9 Versen ist, das sehen wir, weil er schon allein in diesen 9 Versen 9-mal vorkommt. Paulus lenkt die gesamte Aufmerksamkeit auf Christus, weil Jesus der Ursprung der Gnade, weil Jesus der Ursprung des Friedens ist, die uns als Christen zuteil werden. Er macht hier direkt am Anfang des Briefes klar, um was sich alles drehen sollte. Und dann lenkt er in den Versen 4 bis 9 unseren Blick auf die Dankbarkeit. Und er dankt hierfür die fundamentalen Dinge unseres christlichen Glaubens. Die fundamentalen Dinge, die den Leuten in Korinth damals zuteil geworden sind. Aber diese Dinge gelten nicht nur für die Korinther damals, sondern sie gelten in genau gleicher Weise für uns heute. In Vers 2 wird deutlich, dass der erste Korintherbrief auch uns was zu sagen hat, weil wir durch den Glauben an den einen Herrn Jesus Christus miteinander verbunden sind. Trotz lokaler Trennung, trotz zeitlicher Trennung, das, was für die Korinther damals galt, das gilt auch für uns, weil sich das Zentrum unseres Glaubens in den letzten 2000 Jahren nicht geändert hat. Es gilt auch für uns, weil wir in genau gleicher Weise Gottes Kinder sind, wie die Korinther damals. Paulus' Dankgebet lehrt deshalb eben auch uns, dankbar zu sein. Dankbar für genau die gleichen Dinge, für die Paulus hier dankbar ist. Und deswegen lautet das Thema der Predigt heute Morgen: Sei Gott dankbar für die Gnade, die er dir in Christus schenkt. Sei Gott dankbar für die Gnade, die er dir in Christus schenkt. Das ist zum Ersten die Gnade, mit der er dich errettet hat. Zum Zweiten die Gnade, mit der er dich jetzt ausrüstet. Und zum Dritten die Gnade, mit der er dich bewahren wird. Sei Gott dankbar für die Gnade, mit der er dich errettet hat, mit der er dich jetzt ausrüstet und mit der er dich bewahren wird. Ein Problem, das wir eben immer wieder haben, wenn wir über die Dankbarkeit sprechen, ist, dass wir eigentlich wissen, dass wir dankbar sein sollen. Wir vergessen es aber oft. Und meistens wissen wir sogar, für was wir dankbar sein sollen. Aber wir denken einfach viel zu selten daran, Gott auch für diese Dinge zu danken. Und deshalb ist dieser Abschnitt nicht nur ein Aufruf zur Dankbarkeit, sondern vielmehr auch eine Erinnerung, wieder mehr auf die Dankbarkeit fokussiert zu sein. Er richtet uns dazu aus, ein Leben der Dankbarkeit zu führen. Aber das können wir erst dann tun, wenn wir wirklich verstanden haben, für was wir dankbar sein sollen. Erst dann begreifen wir, wie wichtig diese Dankbarkeit ist. Wenn wir verstehen, von wem alles kommt, für das wir dankbar sein sollen, dann merken wir auch, dass unser Fokus auf ihn gerichtet sein sollte. Weil Jesus das Zentrale ist, weil alle Dinge von ihm kommen, sollen wir für diese Dinge dankbar sein und ihm diese Dankbarkeit gegenüber zeigen. Er ist es nämlich, durch den wir Anteil an der Gnade haben. Das führt zum ersten Punkt, zur Gnade, mit der er dich errettet hat. Wenn wir auf unser Leben blicken, auf all unser Tun, all unser Denken, dann merken wir recht schnell, dass jeder von uns diese Gnade bitter nötig hat. Wenn wir sehen, wie wir tagtäglich handeln, was für böse Dinge wir tun, wie böse wir selbst sind, ja, dann ist Sünde kein abstrakter Gedanke, sondern dann ist Sünde Wirklichkeit. Und wenn wir dann auf Gott schauen, sehen, dass er heilig, gerecht ist, dass er niemals was Böses tun könnte, dann sehen wir eben das komplette Gegenteil von uns selbst. Der Unterschied zwischen Gott und Mensch könnte größer nicht sein. Aus diesem Grund brauchen wir die Gnade Gottes so dringend. Denn ohne diese Gnade Gottes ist unsere Errettung aus der Sünde unmöglich. Und diese Gnade, die wir brauchen, wird in Christus sichtbar. In ihm, so sagt Vers 4, in ihm ist sie uns gegeben. Allgemein kommt diese Formulierung in Jesus, in ihm, hier sehr häufig vor und weist uns auf eines der wichtigsten, eines der zentralsten Themen der ganzen Bibel hin. Nämlich auf die Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft mit Jesus. Ja, wir sehen das ganz am Ende des Abschnittes sehr deutlich, wo steht: Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir die gesamte Bibel anschauen, sehen wir, wie dieses Thema sich durchzieht, immer wieder kommt und den Kern des Evangeliums trifft. Denn Gott hat uns eben dazu geschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Durch den Sündenfall haben wir diese Gemeinschaft zwar verloren, aber Gott hat uns nicht aufgegeben. Gott geht uns Menschen nach. Ja, gerade im Alten Testament sehen wir so viele Beispiele dafür. Schließt einen Bund mit Abraham. Er erwählt sich ein Volk. Er sendet Männer, die dieses Volk immer wieder zurück auf die richtige Spur bringen. Er gibt diesem Volk das verheißene Land, setzt später Könige ein, regiert durch sein Gesetz in diesem Land. Der Tempel wird gebaut. Der Tempelgottesdienst ist eine Vorschattung, auch sein Heilsplan mit Jesus. Propheten verkündigen sein Wort und rufen zur Umkehr auf. Ja, all diese Dinge zeigen, wie sehr Gott die Gemeinschaft mit uns Menschen will und wie er sie sucht und wie er den Weg dafür bahnt. Der ultimative Weg zu dieser Gemeinschaft mit Gott ist Jesus, Denn nur durch seinen Tod am Kreuz ist der Weg von Gott zum Mensch wirklich frei, weil er die Blockade eingerissen hat, die seit dem Sündenfall zwischen Gott und Mensch war. Im Alten Testament war Gott zwar anwesend, aber eben nicht in dieser direkten Form, wie er es jetzt durch Jesus ist. Im Alten Testament wohnte Gott im Tempel, jetzt wohnt er durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Im Alten Testament waren Opfer zur Sühne für die Schuld der Menschen nötig. Jesus war das ein für alle Mal gegebene Opfer, das die Schuld ein für alle Mal bezahlt hat. Gott hat seine Gemeinde mit dem teuren Blut von Jesus Christus erkauft, damit wir Teilhaber von ihm sind, damit wir zu ihm gehören, damit wir seine Kinder heißen dürfen, damit wir heilig vor ihm stehen können. Vers 2 sagt uns, dass er uns geheiligt hat. Wir sind zu Heiligen berufen. Alle, die im Glauben mit Jesus verbunden sind, sind heilig, weil er unsere Schuld vergeben hat. Nur deshalb können wir Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus haben, nur durch das Anrufen seines Namens, wie es Vers 2 hier sagt. Durch diesen Glauben sind wir in Christus. Wir sind mit ihm verbunden. In ihm wird uns diese Gnade zuteil, die die Gemeinschaft erst möglich gemacht hat. Verstehst du jetzt, warum Paulus hier davon schreibt, dass er alle Zeit dankbar ist? Verstehst du jetzt, dass es wirklich allen Grund gibt, dankbar zu sein? Ohne diese Gnade, die du erfahren hast, kannst du keine Gemeinschaft mit Gott haben. Ohne diese Gnade wärst du verloren. Die Gnade ist der Ausgangspunkt. Die Gnade ist die Ursache unserer Errettung. Es ist die Gunst Gottes, sein Erbarmen mit dir, sein Entschluss, dich zu retten, ganz ohne dein Tun, eben allein aus Gnade. Wie können wir da nicht dankbar sein? Ja, sollte uns nicht allein das zum Lob und zum Dank bewegen? Und hier hört die Gnade eben noch nicht auf. Vers 5 und 6, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Gottes Gnade endet nicht am Kreuz, nein. Seine Gnade ist es auch, die uns die Erkenntnis dieser Wahrheit erlangen lässt. Ja, es ist allein die Gnade Gottes, dass wir ihn kennen dürfen, dass du wissen darfst, wer er ist und dass du wissen darfst, dass er dir gnädig ist. Viel zu oft nehmen wir das auf die leichte Schulter. Wir vergessen, dass auch das Gottes Gnade ist und dass es nicht unser Zutun ist. Wir vergessen, dass er es war, der unser hartes Herz durch sein Wort weich gemacht hat. Dass er es war, der uns diese Wahrheit verstehen ließ. Und dass er es war, der uns den Glauben geschenkt hat. Viel zu oft stellen wir uns in den Mittelpunkt, vergessen Gott zu danken, dem eigentlich aller Dank gebührt. Paulus spricht dann hier in Vers 4 davon, alle Zeit zu danken. Ja, damit ist nicht gemeint, dass er nichts mehr getan hat, außer zu danken. Nein, vielmehr möchte er damit ausdrücken, dass er immer, wenn er gebetet hat, gedankt hat. Dass er jede Möglichkeit, die sich ihm gegeben hat, genutzt hat, um sich an diese Gnade zu erinnern und um Gott für diese Gnade dankbar zu sein. Und dabei dankt er nicht primär für seine eigene Errettung, nein. Er dankt für die Gnade, die den Geschwistern in der Gemeinde zuteil geworden ist. Er ist uns hier ein Vorbild, indem er nicht an sich selbst denkt, sondern seine Geschwister im Blick hat, sich an ihrem Glauben erfreut und Gott dankt, dass sie zu ihm gehören. Und eigentlich hätte er allen Grund gehabt, nicht für sie zu danken. Eigentlich hätte er sich über sie beschweren müssen. Ja, wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, was lesen wir da? Wir lesen von einer selbstzentrierten Gemeinde. Von einer Gemeinde mit unendlich vielen Problemen. Und wenn man das so liest, könnte man sagen, Paulus, wenn du für jemand dankst, dann doch nicht für sie. Für was willst du denn überhaupt dankbar sein? Hier gibt es doch nichts zum Dankbarsein. Bete lieber, dass es besser wird, anstatt zu danken. Aber von Paulus lernen wir hier, dass wir für Gottes Gnade dankbar sein sollen, auch dann, wenn nicht immer alles ganz rund läuft. Auch dann, wenn nicht alles so ist, wie es gut wäre, denn Gottes Gnade hat auch die Korinther in der Gemeinde in Korinth gerettet, auch wenn gerade nicht alles reibungslos geklappt hat. Ja, auch dann, wenn sie eine ernsthafte Ermahnung gebraucht haben, und diese Ermahnung kommt auch, das lesen wir später im Korintherbrief, trotzdem gilt auch für sie, Gottes Gnade war auch in ihnen am Werk. Auch sie sind allein aus Gnade gerettet, so wie du und ich. Wir haben uns jetzt angeschaut, welche große Gnade wir in Christus bekommen haben und dass wir für diese große Gnade dankbar sein sollten. Aber wenn wir Vers 7 nochmal lesen, dann bemerken wir, dass diese Gnade nicht nur ein Ding der Vergangenheit ist. Das ist vielleicht aufgefallen, als wir das vorher gelesen haben, aber in Vers 7 wird nicht mehr von der Gnade gesprochen, die uns zuteil wurde. Vielmehr geht es um die Gnade, die uns zuteil wird. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wir sehen hier, dass die Gnade auch in der Gegenwart eine zentrale Rolle spielt. Wir lesen hier, dass wir auch jetzt noch durch die Gnade Gottes leben. Und das ist der zweite Punkt. Es ist die Gnade, mit der er dich jetzt ausrüstet. In Christus bekommen wir nicht nur unser Heil, sondern Christus ist es auch, der uns mit Gnadengaben versorgt. Ja, Vers 6 gibt uns die Begründung für Vers 7, denn dort steht, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hier eigentlich mit diesen ganzen Gnadengaben gemeint ist. Vers 5 lesen wir, wie diese Gaben, von denen hier gesprochen wird, aussehen können. Ja, wir werden reich gemacht in allem Wort und in aller Erkenntnis. Ich habe eben schon von dieser Gnade gesprochen, die uns Erkenntnis gibt. Aber ich will hier nochmal auf die Art der Gabe eingehen. Denn bei Gaben denken wir meistens an individuelle Dinge. Die eine haben die Gabe, die andere nicht. Ja, die einen sind eher musikalisch, die anderen eher sportlich. Die einen lernen Sprachen einfacher, die anderen sind besser im logischen Denken und in Mathe. Wenn wir von Gaben sprechen, denken wir oft an diese individuellen Gaben. Aber hier sind zwei unterschiedliche Arten von Gaben gemeint. Denn zum einen gibt es auch die Gaben, die jeder hat. Eben zum Beispiel das Reichtum in allem Wort und aller Erkenntnis, so wie es Vers 5 sagt. Das sind Gaben, die das Leben als Christ ausmachen. Das sind Gaben, die jeder Christ hat und die zum Charakter des Christen dazugehören. Durch die Gnade Gottes sind wir reich an Erkenntnis. Ganz konkret bedeutet das, dass wir das Wort Gottes verstehen können. Ja, was früher vielleicht abstrakt geklungen hat, was völlig absurd oder irrational schien, das erkennen wir jetzt als wahr und richtig. Ja, vielleicht warst du mal als Nichtchrist in einem Gottesdienst oder im Religionsunterricht in der Schule oder im Konfirmandenunterricht und hast dich gefragt, über was redet der da eigentlich? Das ergibt doch gar keinen Sinn, ich verstehe nichts. Und jetzt als Christ verstehst du durch die Gnade Gottes das Evangelium. Du verstehst, über was die Bibel spricht, was sie meint, weil Gott dir in seiner Gnade diese Erkenntnis dafür geschenkt hat. Die Gnadengaben beinhalten aber auch die individuellen Gaben. Das wird ganz deutlich, wenn wir im Korintherbrief weiterlesen, denn immer wieder geht es um diese individuellen Gnadengaben. Und in Kapitel 12 lesen wir dann davon, dass es in der Gemeinde verschiedene Gnadengaben gibt. Jeder hat eine individuelle Gabe, aber die Gaben haben alle dasselbe Ziel. Sie unterstützen und ergänzen sich gegenseitig. Durch den ganzen Korintherbrief, aber auch schon hier, sehen wir, dass sie das Ziel haben, der Gemeinde, den anderen Christen zu dienen. Diese Gaben sollen uns gegenseitig aufbauen, in der Liebe zueinander, in der Gemeinschaft miteinander und in allererster Linie im gemeinsamen Dienst für den Herrn. Vers 7 sagt uns, dass es uns an diesen Gaben nicht mangelt, weil das Zeugnis von Christus in uns festgemacht wurde. Das zeigt uns gleich mehrere Dinge. Denn zum einen bedeutet das, dass wir durch die Gemeinschaft mit Christus Gnadengaben empfangen haben. Es sind also, wie der Name schon sagt, Gaben, die wir aus Gnade haben. Nicht durch unseren Verdienst, sondern aus Gnade. Wir haben diese Gaben nicht verdient. Wir haben nichts gemacht, um sie zu bekommen. Wir sind nicht der Ursprung dieser Gaben, sondern wir stehen mit leeren Händen da und empfangen das, was Gott uns gibt. Zum anderen bedeutet das eben aber auch, dass jeder Christ solche Gaben hat. Sie unterscheiden sich zwar von Mensch zu Mensch, aber jeder Christ hat so eine Gabe. Und wir sehen auch, dass Gott in seiner weisen Vorhersehung genau sieht, welche Gabe die richtige Gabe für dich ist. Er weiß, welche gut ist und gibt sie dir nach seiner weisen Vorsehung. Natürlich sind unsere Gaben nicht alle perfekt. Ja, sie sind weit weg von Makellosigkeit und Perfektion. Das merken wir, wenn wir schon die Gaben, die hier ganz konkret in Vers 5 genannt werden, anschauen. Ja, unsere Erkenntnis ist eben nicht perfekt. Es gibt Dinge, die wir immer wieder nicht verstehen. An den Korinthern ging es genauso. Immer wieder werden sie ermahnt und gefragt, wisst ihr denn nicht? Aber trotzdem dankt Paulus hier für diese Gaben. Trotzdem gilt es auch für uns, für diese Gaben zu danken. Denn diese Gnadengaben haben einen doppelten Effekt. Ja, zum einen zerstören sie deinen Pessimismus. Der Pessimismus redet dir immer wieder ein, du bist nicht gut genug. Deine Gaben sind nicht gut. Du kannst doch in der Gemeinde gar nicht so richtig dienen. Dazu bist du ja viel zu schlecht. Und dann kommen deine Gnadengaben und antworten deinem Pessimismus und sagen ihm, ja, du hast recht. Ja, du bist nicht gut genug. Deshalb hat Gott dich in seiner Gnade mit Gaben versorgt, damit du dienen kannst. Ja, es bist nicht du, sondern es ist Gott. Und er hat dich ausgerüstet, damit du es tun kannst. Zum anderen zerstören diese Gnadengaben aber auch deinen Optimismus und deinen Stolz. Ja, der Stolz redet dir ein, du bist super. Ja, du ganz allein bist es. Du brauchst dich gar nicht auf was anderes außerhalb von deinem Können verlassen, weil du brauchst nicht mehr, du bist gut so. Die Gnadengaben antworten auch ihm und sagen ihm, nein. Schau mal hier, es ist Jesus. Jesus hat dir diese Gaben geschenkt. Er ist der Ursprung und nicht du. Seht ihr, wir fallen gern von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd. Beides führt dazu, dass wir die Dankbarkeit vergessen. Die Gnadengaben rufen uns dazu auf, dankbar zu sein. Sie rufen uns dazu auf, nicht auf uns selbst zu blicken, sondern auf Jesus zu blicken. Eine Gnadengabe kann gar nicht selbstzentriert sein, weil sie ja nicht von uns selbst kommt, sondern weil wir aus reiner Gnade Anteil an dieser Gabe haben. Sie weist uns auf den hin, der gnädig ist, ruft uns dazu auf, dem zu danken, der es so unfassbar gut mit uns meint. Denn durch die Gnadengaben, die Gott uns gibt, durch sein Werk, das er in uns Tag für Tag tut, führt er uns Schritt für Schritt hin aufs Ende zu. Ja, wir kommen dem großen Tag immer näher, an dem wir einmal bei Gott sein werden. An diesem Tag werden wir schuldlos vor Gott stehen, in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben. Das alles ist nur möglich, weil wir Teilhaber dieser Gnade sind, weil Gott uns durch Christus gnädig ist und unsere Schuld vergeben hat. Gleichzeitig weist uns diese Hoffnung und diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die wir so oft haben, auf Gottes Treue hin. Denn er ist es, der seine Verheißungen wahrmacht und der treu zu seinen Versprechen steht. Das ist der dritte Punkt, die Gnade, mit der er dich bewahren wird. Vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du Verse wie Vers 8 liest, dass du dich fragst, wann Jesus endlich wiederkommt. Ja, drückt Vers 8 nicht diese Hoffnung aus, die wir alle haben? Und klingt es nicht so, als ob schon bald soweit wäre, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus? Ja, fragen wir uns nicht manchmal, wo bleibt er denn so lang? Ja, wir sehnen uns nach dieser Offenbarung Christi. Wir sind wie so ein kleines Kind auf einer langen Autofahrt, das alle paar Minuten fragt, sind wir bald da? Wie lange noch? Und diese Unsicherheit führt schnell zur Frustration. Es führt dazu, dass wir an Gott und an Gottes Treue zweifeln. Dass wir weder dankbar noch hoffnungsvoll auf Gott schauen. Und dass wir uns nicht auf den Tag seiner Wiederkehr freuen. Und dabei sprechen uns doch die Verse 8 und 9 so viel Trost, so viel Hoffnung zu. Ja, der euch festmachen wird bis ans Ende, dass wir unverklagbar sind am Tag unseres Herrn. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Uns wird hier nochmal vor Augen gemalt, welche schöne Dinge wir in Christus haben. Er wird uns festmachen. Wir werden unverklagbar sein. Ja, der Tag des Herrn wird kommen und die tiefe Gemeinschaft, zu der wir schon jetzt berufen sind, die wird dann noch besser sein und sie wird ganz gewiss kommen. Wir sind Teilhaber seiner Gnade. Das Zeugnis ist fest in uns. Wir haben seine Gnadengaben erhalten. Es gibt kaum eine bessere Medizin gegen das mangelnde Vertrauen in Gottes Treue, als in die Vergangenheit, nach hinten zu schauen und zu sehen, wo Gott dort treu war. Das gilt sowohl für dein eigenes Leben als auch eben für seine Geschichte mit seinem Volk. Wir sehen die Treue zu seinen Verheißungen im Alten Testament so ausdrücklich. Ja, wenn wir nur mal an die Verheißungen denken, die Gott Abraham gemacht hat. Gott verspricht Abraham ein Kind und Abraham bekommt ein Kind. Er verspricht zahlreiche Nachkommen. Abraham wird Stammesvater einer ganzen Nation. Er verspricht den Nachkommen das Land. Ja, die Nachkommen bekommen das Land. Und da ist die Liste ja noch nicht fertig. Diese Beispiele zeigen uns nur, dass wir uns auf Gottes Treue verlassen können. Wir haben diese Gnade heute schon so deutlich gesehen. Denn die Gemeinschaft mit Christus ist eben nur durch sie möglich geworden. Dass er treu zu seiner Verheißung stand und dass er für uns ans Kreuz ging.